Wenn Christen ohne Liebe ihren Dienst tun, wenn die Verantwortung tragen, verschiedene Bereichsleiter, Kleingruppenvorsteher, Kinderstunde, Mitarbeiter, egal wo wir dann sind, wir tun unseren Dienst performend. Vielleicht macht es sogar Spaß, das Performen im Dienst, aber wir tun es nicht in dieser Liebe, von der die Bibel spricht, sondern es ist umsonst. Das ganze Performen, was Spaß macht, Musik, die Spaß macht, Umgang mit Kindern zu haben, die Spaß macht, aber wir tun es nicht aus dieser Liebe, die von Gott kommt, ist es umsonst. Und dieses Umsonst ist noch viel größer, als wir uns das vorstellen können, wenn uns das fehlt. Oder dieses, in der Gemeindefamilie müssen die Gläubigen zusammen ja auskommen. Wie wollen wir das machen, ohne eben diese Liebe von Gott? Als Brüder und Schwestern gemeinsam Gott anbeten. In der ersten Gemeinde waren die so sehr in Gott verliebt und wollten Gemeinschaft mit den Menschen haben, die sie sich täglich abends trafen. Ich kenne das noch von meinen Eltern, die immer so berichtet haben. Wir haben viel schnell gearbeitet, das Tagewerk schaffen, damit man abends sich heimlich irgendwo treffen kann und Gemeinschaft haben mit den Menschen, die Jesus lieben, Austausch zu haben. Das macht ja etwas mit einem und das strömt ja etwas aus, diese Liebe, durch Menschen, zu mir, von mir zu dir. Das brauchen wir und Gott legt da einen riesen Wert drauf. Und dieses Verständnis der biblischen Liebe wird viele Konflikte in der Gemeinde lösen, ja? Weniger Streitereien. Wir würden evangelistischer, viel freier sein, Gottes Wort weiter zu sagen. Oder anderen Menschen zu dienen, die Jesus noch nicht kennen. Ich habe ja vorhin erwähnt, stell dir vor, alles wird ja notiert im Buch des Lebens, nicht wahr? Christ, Nicht-Christ. Und jetzt stell dir vor, wenn ich als Nicht-Christ einem Menschen begegne, und der Nicht-Christ registriert etwas über mich. Und sagt, boah, das ist ja, der ist ja scheinheilig. In der Kirche ist der so, im Alltag, im Beruf ist der so. Mein liebloses Verhalten kommt an, bei dem, der Jesus nicht kennt. Was wird stattfinden? Ich bin ja in Christus. Geh Sonntag zum Gottesdienst. Sag, Herr, vergib mir. Aber der Nicht-Christ, was wird er machen? Boah, der Alex, was für ein liebloser Kerl. Mann, scheinheilig. Wisst ihr, was passiert? Die Engel schreiben genauso alles auf, über den Alex, wie er im Alltag lieblos ist, handelt, tut. Alles wird im Buch des Lebens aufgeschrieben. Verrückt, oder? Und dann bin ich, der ich ein Christus bin und mir ist vergeben. Das weiß ich. Auf der anderen Seite gibt es aber ein Dokument, ein Protokoll der Lieblosigkeit von Alex. Ein Heide, der Gott nicht kennt, schreibt das auf. Er ist im Himmel präsent vor Gott. Autsch, wie geht man damit um? Lieblosigkeit hat Auswirkung, eine ganz, ganz tiefe, obwohl es unscheinbar Liebe, ja, was ist, ja, kann man schnell übergehen, übersehen. Die Tragweite ist riesig. Lass uns das mal anschauen an Form von, okay, Paulus. Lass uns zu Paulus umkehren. Der Paulus war auch einer, der, ich finde, eigentlich ein liebloser Kerl. Als er noch nicht Christ war, war er korrekt in dem, was er getan hat, nicht wahr? Er war sehr korrekt, sehr streng. Er hat Gesetze befolgt, er hat sie ausgeführt. Gnade gab es nicht, Recht vor Gnade war. Wer nicht da reinpasste in sein Schema F, wurde eingefangen, ausgeliefert. Wenn du als, ne? Und dann er hat die Leute ja gejagt. Dieser Paulus war ein gebildeter Mann in den weltlichen Philosophien, er war gut trainiert und er war gerecht und ging mit Menschen total lieblos um. Dann begegnet dieser Mensch Jesus, begegnet Gottes Liebe und wird dermaßen verändert, das ist unglaublich, ich verstehe gar nicht, wie das geht. Weil sein Leben präsentiert nachher Liebe in Aktion, ja, was es dann heißt, Menschen zu lieben. Zu leben, wie er gelebt hat, Dinge zu tun, die er gelebt hat. Es muss einen Antrieb gegeben haben. Welcher war das? Es kann nur der Grund der Liebe sein. Ich liebe meinen Nächsten, ich liebe mein Volk. Einmal sagt er sogar, ich würde gern sterben für mein Volk, damit sie begreifen würden, wenn sie begreifen würden, wer Christus für sie ist. Ich würde alles geben. So sehr hat er sie geliebt. Vorher hat er sie verfolgt. Er hat sein Volk verfolgt. Alle, die Christen geworden sind, hat er verfolgt. Lieblos, also brutal. Wir brauchen diese Gottesliebe, sie muss in uns leben. Okay. Und dann schreibt dieser Paulus, ich meine am meisten über den Gedanken der Liebe, ja. Der Paulus, der vorher so war, wird nachher so. Und er ist der Mann, der uns erklärt, was es heißt, Liebe in Aktion und warum wir sie brauchen. Und dann schreibt er in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 31 zum Beispiel so einen Satz. Und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Im Vorfeld erklärt er den Korinthern, was sie alles haben, welche Gaben sie haben und wie toll das ist, dass diese Gaben wirken. Aber dann sagt er, ich habe da noch etwas Besseres, Wertvolleres, Wichtigeres. Muss ich euch zeigen. Und ich glaube nicht, dass die Korinther, als sie den Brief gelesen haben, begeistert waren von dem, was da alles so stand, was Paulus denen sagte. Das werden wir uns gleich anschauen. Wie viel Wert Gott auf den Aspekt der Liebe legt. Wenn wir uns zum Beispiel die Gemeinde Ephesus anschauen, es gibt den Epheserbrief, ja, da stehen tolle Sachen drin im Epheserbrief. Diese Gemeinde, also der Epheserbrief wurde geschrieben 60 nach Christus. Also muss die Gemeinde ungefähr existiert haben 25 Jahre. Christus hat ja so 30 Jahre gelebt, 30 nach Christus bis 60, bis sie gegründet wurde, bla und so weiter. Dann dürfte das ungefähr 25 Jahre Alter der Gemeinde in Ephesus gewesen sein. Dann schreibt Paulus einen Brief an sie und er beschreibt sie folgendermaßen. Also 25 Jahre Existenz. Er beschreibt diese Gemeinde als eine Gemeinde, die geistlich reif ist, im Glauben und in der Liebe gefestigt sind. Aber er sagt auch, sie brauchen so ein bisschen Ermutigung, in Einheit, Heiligkeit, Standhaftigkeit weiterzuwachsen. Ja? Also gibt es auch Luft nach oben. Trotzdem, tolle Gemeinde. Eine Gemeinde, wo ich sagen würde, ich will dazugehören. Ja? Ich will mich da gerne einbringen. Tolle Gemeinschaft unter den Christen. Gaben stark vertreten. Gottes Gegenwart ist da. Ich will dabei sein. Nun, lass uns ein paar Jahre weitergucken. 35 Jahre später, 90 nach Christus. Die gleiche Gemeinde. Wieder ein Brief, und das können wir nachlesen, Offenbarung. Die Sendschreiben, da wird die Ephesus-Gemeinde wieder benannt. Und Jesus lobt sie, und wenn man das so drüber liest, dieses Loben von Gott, denke ich, wow, cool, tolle Gemeinde eigentlich. Und dann steht da so ein kleiner Satz, und der zerstört alles, was sie eigentlich repräsentieren. Ja, das haut einem, ich denke, wow. Also die Gemeinde, Jesus lobt sie im Vorfeld und sagt, ihren Fleiß und ihre Ausdauer lobt er, ne? Als Christen, so wie sie als Christen leben damals, 90 nach Christus, Fleiß und Ausdauer im Glauben oder als Gemeinde oder als Christsein. Dann lobt er ihre Standhaftigkeit in der Verfolgung. Cool, oder? Wow. Ihre Treue zur biblischen Lehre, da wird nichts verwässert. Ja, da bleiben zwei Geschlechter und nicht zwei, ne? Und nichts verwässert. Sie sind fähig, falsche Apostel und Irrlehrer zu erkennen. Alles super, toll, oder? In der Gesellschaft sind sie als Christen bekannt. Aber dann spricht Gott so einen kleinen Satz. Du hast deine erste Liebe verloren. Offenbarung 2, 4. Zack. Nicht einfach so. Hatten wir unsere erste Liebe? Wie war unsere erste Liebe noch? Erinnern wir uns? Und das ist wesentlich. Zu wissen, wo wir bezüglich der ersten Liebe oder Beziehung zu Gott stehen. Und dann schreibt er diesen kleinen Satz an die gleiche Ephesus-Gemeinde, die ja 30 Jahre früher gut aufgestellt war. Und dann lesen wir da, wie Jesus sie auffordert, Buße zu tun, umzukehren. Offenbarung Kapitel 2, Vers 5 steht dann zu der Gemeinde Folgendes. Also stell dir vor, eine Gemeinde wie wir vielleicht, erkennbar als Christen äußerlich, kommt diese Aussage. Was würdest du mit uns machen oder mit denen? Erkenn doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zu mir zurück. Bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Wenn du dich nicht änderst, werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz unter den Gemeinden wegnehmen. Oder umwerfen heißt es woanders. Ist das krass? Scheinbar lebendige Gemeinde, scheinbar alle Christen voll dabei. Dann sagt Jesus selbst, Leute, wacht auf. Was ihr macht, ist eigentlich wertlos. Ihr habt eure Liebe verloren. Das ist ein Performen. Eine Gemeinde besteht ja aus einzelnen Menschen. Ne? Nicht alle waren bestimmt so, aber viele müssen so gewesen sein, dass Jesus beigeht und sagt, Leute, ich werde euren Leuchter umwerfen und das bedeutet, wenn es umfällt, geht Licht aus, dann gibt es die nicht mehr tot, oder? Das war's. Eine ganz, ganz klare Aussprache bezogen auf Liebe, auf die erste Liebe. Genau. Und er fordert sie heraus, Buße zu tun. Wenn nicht, was passiert, wenn man von Gott verstoßen wird? Wo landet man dann? Nicht im Himmel. Garantiert nicht. Ewig verloren. Und diese Gemeinde hat es noch nicht einmal gewusst anscheinend, nicht mal bemerkt, wie es um sie steht. Sie haben performt, toll performt. In dem Zusammenhang habe ich eine Geschichte gelesen, auch ein Christ aus der Zeit. Ich habe seinen Namen nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall wusste man, dass er auch Märtyrertod sterben wird. Und dann ist er gestorben. Ich meine, er wurde verbrannt da. Da gab es ja verschiedene Dinge. Und dann hat man über ihn gesagt, boah, seine Knochen sind wertvoller wie Goldbarren und sein Staub oder die Asche ist wertvoller wie Goldstaub. So ein toller Typ war das. Und dann wurde dieses Grab von dem Christen sogar zu einer Kultstätte für andere Christen. Und im gleichen Atemzug wird dann in diesem Umfeld erzählt von der Geschichte, dass einige Christen es sogar darauf angelegt haben, einen Abtritt abzulegen, um etwas zurückzulassen, berühmt zu werden. Verstehen wir das? Was für eine falsche Herzenshaltung. Total lieblos und egoistisch. Frage lautet, wo stehen wir in der ersten Liebe? Ich würde gern, also in der Bibel gibt es so etwas wie eine Mathematik, die ist auch spannend. Hat ein Bibellehrer so erklärt. Er sagt, 5 minus 1 gleich 0, oder? So. 5 gute Gaben des Heiligen Geistes, die du lebst, tust und machst. Wenn du diese eine nicht hast, ist alles umsonst. Alles umsonst, nichts wert. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, viele Nullen in einer Reihe hintereinander, um das zu erklären. Du hast viele Nullen, 10 Nullen hintereinander. Ist Null bedeutet nichts. Wenn du aber da vorne 1 setzt, dann wird das ganze Ding gleich anders, oder? Und so ist das gemeint, wenn wir in den Gaben schwelgen, und das können wir. Selbst wenn du, also wenn du glaubst, was im Wort Gottes steht, und du wendest es an, musst du noch nicht mal eine tolle Beziehung zu Gott haben. Es funktioniert, weil Gott es gesagt hat, weil Gottes Wort wahr ist. Es gibt auch die Passage, wo Jesus dann sagt, hey, weicht von mir, ich kenne euch nicht. Und die sagen dann, Jesus, in deinem Namen haben wir alles Wunder getan, wieso kennst du uns nicht? Warum war das so? Garantiert hat die erste Liebe gefehlt, sie war abwesend. Und aufgrund der Abwesenheit dieser Liebe sagt Gott, ich kenne euch nicht. Wie performen wir unser Leben? Kennt Jesus uns? Sind wir in der ersten Liebe? Gott will keine Perfektion, er will Beziehung. Er will, dass wir in ihn verliebt sind. Alles andere ist wertlos. Und dann, ja. Lass uns dann auch einfach mal die Folgendes anschauen. Guck mal, die Gemeinde in Korinth, die gucken wir uns auch an. Also die Gemeinde in Korinth kennen wir. Sie war lebendig und es war eine begabte Gemeinde. Ich lese das so ein bisschen, damit ich nicht durcheinander komme. Aber Paulus schreibt dann Folgendes über die Gemeinde trotzdem. Spaltung und Parteiungen waren in der Gemeinde? Ja. Spaltung, Parteiung. Statt Einheit zu bewahren, hatten die immer so Spaltereien und solche Dinge. Stolz, Selbstüberschätzung. Viele waren stolz auf ihre Erkenntnis, auf ihre Gabe, gesellschaftlichen Status. Ja, sie waren in der Lage, Leute tot zu argumentieren. Das konnten die alles. Die hatten die Erkenntnis. Geistliche Unreife war in ihnen, weil sie fleischlich mit ihren Gaben umgegangen sind. Neid, Streit im Verhalten war da. Das prägte die Gemeinde. Lieblosigkeit beim Abendmahl zum Beispiel. Der Umgang fehlt zurück. Da waren welche, die haben alles gegessen und die anderen haben nichts bekommen beim Abendmahl. Ist das liebevoll? Nein. All das war in der Gemeinde. Missbrauch geistlicher Gaben. Ja, besonders so prophetisches und Sprachengebet und solche Dinge. Sich vorne hinzustellen und zu repräsentieren, was ich alles kann und hab und weiß. Ja, und dann Paulus bekennt oder anerkennt, trotz aller Schwierigkeiten, erkennt Paulus an, dass Gott sie mit vielen Gaben gesegnet hat und sie zu Heiligen berufen hat. Interessant ist das, aber, und das Aber finde ich so gravierend, das geht so unter. Da steht, was ich vorhin schon anklingen lassen habe, wenn dieses eine fehlt, ist alles umsonst. Alles Performen hier auf der Bühne, was so Spaß macht, Musik macht Spaß. Wenn ich es mache, nur weil es Spaß macht, aber diese erste Liebe ist mir nicht drin, Leute, ist umsonst. Es ist wirklich alles umsonst. Alles umsonst. Vielleicht werden wir, die wir dann zuhören oder das empfangen, wir werden gesegnet, aber die Person, die dient und nicht in der ersten Liebe ist, für die ist das umsonst. Die ganze Mühe, die ganze Arbeit, das ganze Training, alles umsonst. Ja. Guck, was da steht. 1. Korinther 12, Vers 31 und dann lesen wir von 13 noch die ersten drei Verse. So ein Klapperding mitnehmen, ne? Und dann klappert das so schön, während ich das lese. Kannst du dir ja vorstellen, so eine Blechtrommel. Strebt aber nach den größeren Gaben. Ich will euch etwas zeigen, was all diese Gaben übertrifft. Das schreibt Paulus an diese Korinther, die begabt waren und trotzdem völlig lieblos auf dem Weg. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre meine Reden nur sinnloser Lärm. Ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle, wenn ich mir das vorstelle, es kommt so im Himmel an. Und die müssen das aushalten da. Wir sind mit dem Himmel verbunden, so steht es im Epheserbrief. Alles, was wir sprechen und sagen, ist da hörbar. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis, und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Also alles ist möglich, oder? Ich kann ohne Liebe diese Dinge tun, wenn ich glaube und es anwende. Wenn ich alles, was ich besitze, in den Armen gebe und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Wow, krass, oder? Alles wertlos. Wertlos. Stehen wir wertlos. Und das ist nur so ein kleines Ding. Liebe. Wer redet über Liebe? Wer trainiert Liebe? Ich weiß doch, in Wilhelmshaven, da war ein Pastor aus der evangelischen Landeskirche, dann habe ich gehört, er fährt zum Seminar der Liebe. Mein erster Gedanke war, aus Unverständnis, ein Seminar der Liebe. Alter, wie kann ich da Liebe lernen? Hey, wir sind herausgefordert, Liebe zu trainieren. Ich habe es begriffen. Nach einer Wir brauchen Liebe. Die erste Liebe, wenn sie weg ist, dann ist alles weg. Alles ist weg. Ohne Liebe ist das Sprachengebet im Heiligen Geist ein schrecklicher Radau, oder? Und so etwas kann sogar missbraucht werden. Unsere Erkenntnis, häufig ist das doch so, wenn ich viel weiß und mich in einer Diskussion befinde und bin in Rage und Begeisterung von dem, was ich weiß, dann neige ich lieblos dazu, jemanden zu überrollen mit meinem Wissen, ein Gespräch unbedingt gewinnen zu wollen. Ist das lieblos? Ja, total. Und sinnlos. Es hat kein gutes Ergebnis, wenn ich dann gewonnen habe. In meiner lieblosen Art. Bewiesen habe, dass Gott ist Gott und zack, aber den anderen erschlagen. Meinst du, Jesus wird das so machen? Nein, niemals. Nie. Oder dieses Märtyrium, risikobereiter Glaube. Es ist umsonst, wenn ich so leben würde und total, wenn ich alles den Arm gebe und mache es lieblos, nur weil ich gesehen werde. Lass uns noch ein weiteres Beispiel aus Apostelgeschichte lesen, was es heißt, lieblos unehrlich zu sein vor Gott. Und diese Geschichte, mich schockt die immer wieder. Ich weiß gar nicht, wieso sie da gelandet ist in der Apostelgeschichte. Also unsere Herzenshaltung vor Gott ist nicht verborgen, wissen wir noch? Psalm 33, Gott sieht das. Gott sieht unsere Herzenshaltung. Gott sieht, ob wir verliebt sind in ihn oder in das Werk oder in die guten Gaben, die er gibt. Das ist ein Unterschied. Und diese Geschichte, Apostelgeschichte 5, geht über Ananias und Sapphira. Die erste Gemeinde war ja so gestrickt, die kamen alle zusammen, total begeistert. Das ist kein Muster, dass wir jetzt auch so leben müssen. Alle haben alles geteilt. Die viel hatten, haben mitgebracht. Die nichts hatten, haben dann genommen. Und so haben sie füreinander gesorgt. Und da war ein Ehepaar, Ananias und Sapphira, wohlhabende Leute. Sie müssen bekannt gewesen sein in der Gemeinde, nicht wahr? Und sie kannten auch, was man da gemacht wurde. Man bringt was mit, da wird man wahrscheinlich auch geehrt. Boah, der hat so viel mitgebracht. Wow. Vielen Dank, werden die Ärmeren gesagt haben, dass ihr für mich mitsorgt. Das wollten die wahrscheinlich auch erfahren. Also verkaufen die einen Teil. Und dann kommen sie zu den Aposteln und dann treffen sie auf Petrus und noch andere. Der Geist Gottes offenbart, zack, ganz genau die Herzenshaltung. Und sie haben ja einen Teil verkauft, irgendwie so die Geschichte, und gesagt, das ist alles, was wir haben hier, alles bringen wir rein, ne? So dass jeder sieht, alles bringen wir. Und dann fragt Petrus, stimmt das wirklich? Ist das die Wahrheit? Und während der ganzen Frage, Antwort, bestand der Gelegenheit, das in Ordnung zu bringen, ne, von Ananias. Machte aber nicht. Er bleibt bei der Unwahrheit, bei der Halbwahrheit, bei dieser lieblosen Verhalten. Ich will auch was gelten. Und dann kommt, also das ist, ich verstehe nicht wie, aber das ist Gott, ne? Der ist gerecht. Gleich direkt Gottes Heiligkeit wird offenbart. Ich kann mir das anders nicht erklären. Kommt sofort Gerichtsurteil Gottes und dann sagt Petrus, hey, da kommen schon die Totengräber, und weil, ne, das ist die Folge davon, dein Leuchter wird umgestoßen jetzt und er fällt tot um. Und gleich folgt die Strafe auf dem Fuß. Die Klarheit Gottes, ne, zu meinem Herzenshaltung. Und diese Geschichte ist nur einmalig in der Bibel. Und ich wage die Behauptung, das ist nur ein Beispiel für uns, weil Stunden später kommt die Frau. Es müssen Stunden vergangen sein. Weil zwischenzeitlich wurde er weggebracht zum Friedhof. Die kam zurück. Wie lange dauert das zu beerdigen? Stunden vergehen. 2-3 Stunden, dann kommt die Frau, wahrscheinlich gestylt, 3-4 Stunden muss sie sich wohl hergerichtet haben, um Auftritt zu haben. Wir bringen alles, unser alles, was wir haben hier. Wahrscheinlich hat die auch einen Zahlbetrag oder einen Beutel gehabt mit Gold. Sie kommt hin, die gleiche Geschichte. Gott sieht das Herz. Ein Gespräch, die Gelegenheit zu sagen, hey, es tut mir leid, Gott, ich bin unehrlich. Und wieder bleibt sie in ihrer unehrlichen Haltung stehen. Die Folge wird hier beschrieben. Apostelgeschichte 5, 9 bis 11. Und Gott, ich meine, Gott ist gerecht. Gott kann gar nicht anders wie Menschen. Also Menschen müssen bezahlen für ihre Sünden, für ihre Unehrlichkeit, weil Gott heilig ist und ich als Mensch bin unheilig. Das ist ein Fakt. Und ich brauche Christus Vergebung und Gnade. Und in seinem Blut bin ich geschützt. Wenn ich da raustrete, dann bin ich ja selbst gerecht wieder und versuche mich selbst vor Gott zu rechtfertigen. Unmöglich. Jeder Mensch ist ein Sünder. Und darum hat Gott die Welt so sehr geliebt und seinen Sohn ja gesandt, damit wir gerettet werden vor seinem Zorn. Und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber hier die Geschichte von Menschen, die selbst gerecht bleiben wollten. Da sagte Petrus, wie konntet ihr beide nur auf einen solchen Gedanken kommen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? Gleich vor der Tür stehen die jungen Männer, die gerade deinen Mann begraben haben. Sie werden auch dich hinaustragen. Augenblicklich stürzte auch sie zu Boden und starb. Als die jungen Männer hereinkamen und sahen, dass sie tot war, trugen sie sie hinaus, begruben sie neben ihrem Mann. Furcht überkam die gesamte Gemeinde und auch alle anderen, die davon erfuhren. Krass, oder? Meine Herzenshaltung ist vor Gott sichtbar. Mein Performen, 3, 4, 5 Mal in der Woche zu sein, in der Kirche zu sein, sagt noch nicht aus, dass ich wirklich gerettet bin letztendlich. Und hier kommen wir dann zu dem Moment, wo wir feststellen müssen, so wie letzten Sonntag auch gesagt wurde, wir brauchen Gemeinde. Wir brauchen Kleingruppen, Hauskreise, brauchen wir. Warum? Damit ich reflektiert werde über mein Leben. und ich andere reflektieren kann. Wir brauchen einander. Denn wenn ich Gott lieben werde, werde ich Gemeinschaft mit Heiligen suchen. Werde ich unbedingt. Ich werde in Gemeinschaft sein wollen. Ich will mich mit Menschen treffen, die Jesus auch lieben. Mit Menschen treffen, die ein gleiches Fundament haben, wie ich es auch habe, in Christus. Ich will mit ihnen Gott anbeten. Ich will austauschen. Ich will feiern, was Gott getan hat, oder? Wenn ich es nicht will, dann geht es mir wie den Ephesern. Ich bin am Performen, aber innen drin bin ich tot, lieblos. Meine erste Liebe ist weg. Nur noch Performance. Und Jesus ist da ganz klar. Gott kann, er warnt uns, aber er lädt uns genauso ein. Er stößt uns nicht weg. Deswegen hat er auch seinen Sohn gesandt. Das ist so erstaunlich, wie Gott ist. Gott ist gerecht, aber er liebt uns auf der anderen Seite total und er will, dass jeder Mensch gerettet wird. Weil hier in Gemeinde, wir kommen, wenn du nur sonntags einmal zum Gottesdienst gehst, ja, kommt man her, man ist hier, man war da und geht nach Hause. Niemand reflektiert dich. Niemand kann mich und ich kann auch niemand reflektieren, nur hier am Sonntag, oder? Niemand redet mit mir, niemand sieht meine Leidenschaft oder deine Leidenschaft. Und so können wir still und leise verloren gehen. Still und leise die Liebe zu Gott verloren haben, ohne dass wir es gemerkt haben. Geistlich tot. Und diese Sapphira, die muss sich ja echt sogar noch hergerichtet haben, stundenlang für ihr Begräbnis. Und alle können draufschauen und sehen, hey, Gott schaut aufs Herz, Leute. Gott schaut auf mein Herz, auf dein Herz. Wir lesen Johannes Kapitel 3, 16 folgendes. Und hier besteht die Gott seine Liebe, seine unendlich große Liebe für uns Menschen. Er will, dass wir gerettet sind. Er will. Und aufgrund dessen hat er seinen Sohn gesandt. Dann heißt es da, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie dadurch durch seinen Sohn zu retten. Genau. Ja. Und trotzdem ist Gott heilig. Gott ist gerecht. Gott ist gleichbleibend. Gott ändert nie sein Wort. Nie. Nie, 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 nie. Und dann, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Ja, ist interessant. Und es geht nur um den Aspekt der Liebe. Und in dem Zusammenhang glaube ich auch noch an Folgendes. Ich weiß, wir stecken häufig in Lebenssituationen, wo es schwerfällt zu lieben, wo Verbitterung aufkommt. Das geht mir auch so. Moment habe ich so eine Phase, wo ich denke, Gott, ey, alles, Gott, was soll das? Und dann kann es ganz leicht, passiert es ganz leicht, so dieses, ne? So kennt ihr das im Herzen? Wieso ist das so? Und dann würde ich uns gerne heute einladen, obwohl es uns so geht, vielleicht heute, obwohl du Grund hast, verbittert zu sein, vielleicht. Jesus hat uns trotzdem geliebt. Gott hat seinen Sohn gesandt. Er hat für meine Sünden bezahlt. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ja? Ich bin auch schon zum Ende. Heute gibt es kein Lied. Die Band muss weg. Sie hat mit den Kindern einen Termin. Und trotzdem, dass wir einfach einen Moment uns nehmen und folgende Gedanken einfach. Dass wir, egal wo du stehst, egal was in deinem Herz gerade ist, welche Last, welche Herausforderung, und das können wir im Geist machen. Wir sind mit dem Geist, mit dem Herrn verbunden, immer. Dass wir jetzt unsere Augen schließen und im Herzen Folgendes tun. Wir springen zurück an den Punkt, an den ersten Moment, als du diese Liebe Gottes zum ersten Mal erfahren hast. Das war der heiligste Moment überhaupt, glaube ich. Der verliebteste Moment überhaupt. Egal, wie du vorher warst, ob du böse warst oder nicht so böse, normaler Mensch oder auch nicht. Aber der Moment, wo Gott dich das erste Mal berührt hat und in dir Wohnung genommen hat und du Vergebung erfahren hast, die Liebe des Heiligen Geistes erfahren hast. Weißt du noch, wie das war? Moment der ersten Liebe. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn es dir schlecht geht, dann geh zurück zu dem Moment. Tanke neu auf. Und dann bist du in der Lage, deine ganze Last zu tragen. Dann bist du in der Lage, deine jetzige Situation aus der Sicht heraus zu beurteilen, aus der Sicht der Liebe, mit Christus selbst, durch den Heiligen Geist. Egal, wo wir stehen, Gott hat uns so sehr geliebt. So sehr. Und so sind wir auch in der Lage zu lieben. Egal, wie sehr wir verletzt werden. Ja. Danke, Papa. Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du hast uns zuerst so sehr geliebt. Und danke, dass du uns zu uns sprichst und uns immer wieder ermahnst in Liebe, Herr, dass wir wach sind, wach bleiben. Und uns alle Zeit bewusst ist, wo wir stehen, Gott, wie unsere Beziehung zu dir ist. Und wir wollen, Herr, in dieser ersten Liebe sein. Und wir bitten dich und ich bitte dich um Vergebung, wo ich echt mich habe ablenken lassen, wo Wolken des Lebens das haben versucht zu überschatten, deine erste Liebe, Gott. Und haben versucht, mich von dir zu trennen. Vergib mir, Jesus. Und ich danke dir dafür. Du bist gerecht, du bist treu. Du nimmst uns an. Danke für deine Vergebung, Jesus. Danke, Herr. Danke, Papa. Danke, Herr. Hey, ich kann dir in aller Ruhe zusichern, Jesus liebt dich. Er hat dich angenommen. Trotz Grummel. Auch wenn du zwischenzeitlich gedacht hast, oh, Jesus liebt dich. Es ist nur ein ganz kleiner Moment, den wir brauchen, um zu sagen, Jesus, hier bin ich wieder am Anfangspunkt unserer ersten Begegnung. Und er liebt dich unglaublich. Er ist für dich, er ist mit dir. Danke dafür, Jesus. Amen. Amen. Nimm das mit, sei verliebt.